Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ja, das Thema heute Abend lautet ja, wie glaubwürdig ist die Bibel und wer ist Jesus Christus? Da waren so zwei Leute aus Saudi-Arabien, die hatten ihren Cadillac, fuhren so durch die Gegend und als sie durch die Gegend fuhren, mussten sie plötzlich mal so ihren Blick nach rechts lenken und sahen, dass dort eine Nonne mit ihrem Käfer so steht. Und wie das eben so ist, also sie gucken sich das so eine Weile an. Ich habe falsch angefangen. Diese Nonne ist unterwegs in Saudi-Arabien und wie das so eben geht, wenn man so unterwegs ist in Saudi-Arabien, hat vergessen zu tanken, so war es der Nonne auch gegangen. Die Tankstellen sind sehr selten, weil das Land sehr dünn besiedelt ist und dann guckt sie in ihrem VW-Käfer nach, wo finde ich denn jetzt hier vielleicht noch ein Gefäß, mit dem ich zur nächsten Tankstelle gehen kann. Und wie das bei Nonnen so ist, die sind ja auf alles vorbereitet, sie findet ihr Nachttopf. Nimmt den Nachttopf, läuft zur nächsten Tankstelle, lässt sich dort also dann Benzin einfüllen und füllt dieses Benzin dann eben in ihren Tankstutzen von ihrem VW Käfer. Und just in dem Moment kommen nämlich diese beiden Saudis vorbei. Halten an, gucken nach rechts, sehen die Nonne das einfüllen, gucken sich gegenseitig an, gucken die Nonne an. Dann sagt der eine zu der Nonne, also wir teilen ja nicht ihre Religion, aber ihren Glauben bewundern wir schon. Und manchmal hat man so das Gefühl, dass Leute denken, wenn man sich über den christlichen Glauben unterhält, dann ist das irgendwie so ein bisschen eine ganz abgefahrene Geschichte. Das hat so wenig Anhaltspunkt an der Realität. Das ist so, als würden sich Leute über etwas unterhalten, was letztlich davon lebt, dass man dran glaubt, aber es hat am Ende keine Substanz. Und entsprechend kann man zum Beispiel in einem alten kommunistischen Lexikon unter dem Begriff Jesus Folgendes finden. Mythische Gestalt, die nie existierte. Mythische Gestalt, die nie existierte. Und die spannende Frage, mit der wir uns heute Abend und auch in den nächsten Abend beschäftigen wollen, ist natürlich die, stimmt das? Ist das wirklich nur eine mythische Gestalt, die nie existierte? Oder hat Jesus wirklich gelebt? Und ist Gott erfahrbare Realität? Kann ich mit Jesus sogar eine Beziehung aufnehmen? Kann ich mit Gott in Kontakt kommen? Darum soll es ja um diese Fragen hier in diesem Seminar, in diesem Kurs gehen. Nun, mittlerweile gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass Jesus Christus wirklich auf dieser Erde gelebt hat. Und zwar finden wir ganz vieles in der Bibel natürlich, in den biblischen Quellen, aber wir finden auch ganz vieles in außerbiblischen Quellen. Dort wird Jesus oft direkt oder auch indirekt erwähnt, zum Beispiel bei dem Historiker Tacitus oder auch bei Sueton. Und Josephus, das ist ein jüdischer Geschichtsschreiber, der hat im Jahr 37 nach Christus seine Geschichte verfasst und er schreibt zum Beispiel Folgendes, das möchte ich euch an der Stelle zunächst mal vorlesen. Nun gab es um diese Zeit Jesus einen weisen Menschen, wenn es denn recht ist, ihn einen Menschen zu nennen. Denn er war ein Wundertäter und ein Lehrer für die, die die Wahrheit mit Freuden annehmen. Er gewann viele Juden und viele Heiden als Gefolgschaft. Er war der Christus. Und als Pilatus ihn auf Verlangen unserer führenden Männer zum Kreuzestod verurteilte, wichen jene, die ihn von Anfang an liebten, nicht von seiner Seite. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder zum Leben erwacht, wie die göttlichen Propheten dies neben unzähligen anderen wunderbaren Dingen über ihn vorausgesagt hatten. Die Gruppe der Christen, die nach ihm benannt wird, existiert bis auf den heutigen Tag. So schreibt also ein Geschichtsschreiber, ein jüdischer Geschichtsschreiber im Jahr 37 nach Christus. Das ist ja auch eine Quelle, auf die wir also heute schon zurückgreifen können. Aber auch die Bibel selber entbehrt natürlich nicht von der Beweiskraft. Und man hat sie mal mit wissenschaftlichen Mitteln untersucht, so wie man andere antike Schriften auch, Prosaschriften untersucht, und hat überlegt, hält eigentlich die Bibel diesen wissenschaftlichen Maßstäben, die man an andere solcher Texte anlegt, stand. Und es gibt im Grunde genommen so zwei ganz grundsätzliche Grundsätze, die Sprachwissenschaftler an den Tag legen, wenn es um die korrekte Übermittlung von Texten geht aus der Antike. Der eine Grundsatz lautet, je mehr Abschriften ich von einem Text habe, also je mehr Vergleichshandschriften ich habe, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Inhalt wirklich genau überliefert worden ist. Das ist die eine. Je mehr Abschriften ich habe, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Text auch genau überliefert wurde. Und die zweite Regel heißt, je dichter, zeitlich dichter die erste Abschrift an der Erstellung des Originals ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass diese Abschrift mit dem Original übereinstimmt. Das hört sich jetzt ein bisschen theoretisch an, deswegen mache ich es praktisch. Und zwar mit dieser kleinen Tabelle hier. Also das sind praktisch alles auch Leute, die Geschichte geschrieben haben, die zum Teil aber auch in der Politik tätig waren, die aber auch immer wieder geschichtliche Dinge aufgeschrieben haben. Der Mann Herodot zum Beispiel hat sein Geschichtswerk zwischen 480 und 428 vor Christus hat er gelebt und hat in dieser Zeit sein Geschichtswerk verfasst. Und das Original hat man also von ihnen allen nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Man hat nur noch die Abschriften. Und die älteste Abschrift, die man von Herodots Werken hat, stammt aus dem Jahr 900 nach Christus. Also wenn ich das jetzt mal dann addiere, ne, dann komme ich auf rund 1300 Jahre, die zwischen der Erstellung des Originals und der ältesten Abschrift, die wir heute haben, liegen. Etwa 1300 Jahre. Und wir haben nur 8 solcher Abschriften. Mehr ist heute gar nicht mehr zugänglich. Das gleiche bei Thukydides. Auch 1300 Jahre dazwischen, auch nur 8 Vergleichshandschriften. Tacitus, weiß ich, ob euch die ersten beiden so ein Begriff sind, den dritten hat man dann meistens doch schon mal irgendwann gehört. Tacitus hat 100 nach Christus gelebt. Die älteste Abschrift, die wir heute haben, ist aus 1100 nach Christus. Da liegen also 1000 Jahre dazwischen und wir haben 20 solcher Vergleichshandschriften. Und dann Caesars Gallischen Krieg, ich muss mich zumindest in der Schule damit rumschlagen, 58 bis 50 vor Christus abgefasst. Die älteste Handschrift, die wir heute haben, ist 900 nach Christus, liegen also auch 950 Jahre dazwischen. Und wir haben nur 9 bis 10 Vergleichshandschriften. Ist nicht so viel. Wenn wir jetzt das Neue Testament uns angucken, das Neue Testament ist etwa in den Jahren von 40 bis 100 nach Christus verfasst worden. Wir werden uns am vierten Abend damit beschäftigen. Und die älteste Handschrift, die wir haben, zumindest ein Teil davon, stammt aus dem Jahr 130 nach Christus. Das heißt, es liegen nur ca. 70 Jahre zwischen der Abfassung und der ältesten erhaltenen Handschrift, die wir heute noch haben. Und es gibt davon ca. 70 Stück. Vollständige Handschriften haben wir noch weitaus mehr. Die kommen aus dem Jahr 350, also da liegen 280 Jahre dazwischen und wir haben davon 5000 in griechischer Sprache, 10.000 in lateinischer und 9.300 in anderen Sprachen. Und hinzu kommen noch Zitate bei den alten Kirchenvätern, die so etwa zwischen 100 und 400 nach Christus gelebt haben. Und dort gibt es nochmal 36.000 weitere Zitate aus den neutestamentlichen Schriften. So, dass man also sagen muss, wenn wir Zweifel daran haben, dass das Neue Testament wahrheitsgemäß überliefert worden ist, dann müssten wir zum Beispiel sagen, ist auch Hannibal nie über die Alpen gekommen. Denn die Quellen, die das besagen, sind weit schlechter bezeugt als die Quellen des Neuen Testamentes. Ich erwähne das deswegen an der Stelle so, weil ich sehr viel aus dem Neuen Testament zitieren werde in diesem Kurs. Und ich möchte einfach, dass Sie von Anfang an wissen, das, was wir hier machen, das ist jetzt nicht irgendwie eine Aktion des guten Willens, sondern das ist auch etwas, was durchaus wissenschaftlichen Maßstäben standhält, wo wir uns also auch wirklich drauf verlassen können. Wenn wir also die Bibel aufschlagen und heute dort zum Beispiel Zitate von Jesus finden, dann ist ja die Frage, hat Jesus das so gesagt? Und dann müssen wir sagen, das ist so gut bezeugt, besser als alle anderen Prosaschriften, die wir aus der Antike haben, sind die Texte des Neuen Testamentes bezeugt. Das heißt, das, was wir im Neuen Testament heute lesen, das hat Jesus wirklich so gesagt. Da können wir uns drauf verlassen. Das ist bestens bezeugt und jeder Wissenschaftler würde sagen, wenn er das in Zweifel zieht, dann haben wir definitiv, wissen wir nichts aus der Antike, denn alles andere ist schlechter bezeugt, was wir haben. Macht das Sinn? Ihr könnt gerne dazwischen fragen auch. Ja.
Was ist denn überhaupt eine Übersetzung?
Ja. Und da sind die Sprachwissenschaftler, haben sich da eben immens viel Mühe gegeben und haben diese alten Texte rekonstruiert nach dem, was wir eben an Überlieferungen haben. Die mussten also nichts erfinden, sondern mussten nur diese alten Schriften nehmen und die nach heute übersetzen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich bei der Predigt jedes Mal mache vorher, dass ich mir diese alten Schriften nehme und die ins Neue wieder übersetze. Und wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit dem, was wir in der Bibel finden heute, super. Sie können sich 100% darauf verlassen. Das, was Sie heute hier an Neuen Testamenten in Deutschland bekommen, das ist exakt übersetzt. Da können Sie wirklich sich drauf stellen und drauf verlassen. Und jetzt gibt es natürlich bei Übersetzungen immer auch ein bisschen kleine Bedeutungsnuancen. Und das sind die Unterschiede, die Sie finden, wenn Sie zum Beispiel die Gute Nachricht lesen oder die Lutherbibel lesen. Aber das sind wirklich nur Nuancen, die an den Grundaussagen in keiner Weise etwas verändern. Ja. Okay, so. Gut. Ja, man hat also diese Texte mal nach den wissenschaftlichen Maßstäben untersucht und hat dann festgestellt, tatsächlich, sie halten diesen Maßstäben stand. Und einer der größten Textkritiker aller Zeiten, ein Mann namens Hort, hat einmal gesagt, was die Vielfalt und den Umfang der Belege anbelangt, steht der Text des Neuen Testamentes absolut unangefochten und einzigartig da, weit vor allen anderen antiken Prosaschriften. Das heißt, wir haben es mit der Bibel wirklich mit einer verlässlichen Quelle zu tun, die uns Auskunft über Jesus Christus geben kann. Aber davon wissen wir jetzt noch nicht, wer Jesus war. Es gibt ja ganz unterschiedliche Beweise. Es gibt zwar durchaus die Beweise für die Existenz Jesu Christi, das haben wir gehabt, aber es gibt ja ganz unterschiedliche Ansichten darüber, wer denn Jesus war. Also es gibt zum Beispiel Leute, die sagen heute, das, was Jesus im Judentum im Blick auf die Frauen, auf die Kinder gemacht hat, das war revolutionär. Er war ein großartiger Revolutionär. Wenn man einen Juden fragen würde, wer ist Jesus, dann würde ein Jude sagen, er war ein großartiger Mensch, ein famoser Mensch. Würde man einen Mohammedaner fragen, wer ist Jesus, dann würde er sagen, einer der großen Propheten. Die Frage ist, stimmt das? Trifft es das, was Jesus wirklich auch sein wollte? Und deswegen finde ich die Frage nochmal spannender, wenn wir danach nicht danach zu gehen, was sagen Leute, wer Jesus ist, sondern was hat Jesus selber eigentlich für einen Anspruch gestellt, wer er sein will? Was hat er also behauptet, von sich zu sein? Und wir wollen uns dazu einfach mal ein paar dieser Aussagen angucken. Jesus hat, und damit lasse ich die Katze gleich am Anfang aus dem Sack, von sich eigentlich das Unglaublichste behauptet, was je ein Mensch von sich behauptet hat. Er hat nämlich gesagt, dass er in einer Identität mit Gott ist. Das heißt, er hat sich als Gottes Sohn verstanden. Und das bedeutet, er hat damit gesagt, ich komme von Gott und ich bin vom Wesen her Gott. In einer Identität mit Gott. Natürlich ist Jesus jetzt damals, als er so etwa 27 bis 30 nach Christus durch Israel gezogen ist und gelehrt hat, ist er natürlich nicht durch die Städte und Dörfer gegangen und hat gesagt, hallo, hört mal alle her, ich bin der Sohn Gottes. Das hätten die ihm ja so nicht geglaubt. Sondern er hat das, diesen Anspruch immer wieder durch verschiedene Aussagen deutlich gemacht. Und zum Beispiel eine lautete, dass Jesus sagte, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Also Jesus hat gesagt, wenn ihr tatsächlich Gott kennenlernen wollt, dann kommt ihr an mir nicht vorbei. Ich bin der einzige und der wahre Weg, über den ihr zu Gott kommen könnt. Steiler Anspruch, oder? Einen anderen Anspruch, den Jesus gestellt hat, er ist eines Tages einer Frau begegnet, so vor dem kleinen Dorf, wo sie wohnte, und sie war am Wasserschöpfen, und das war eine Frau, die hatte wirklich Sehnsucht nach Leben. Die wollte von ganzem Herzen leben. Und Jesus sagt zu ihr, wer dieses Wasser trinkt, was sie da gerade am Brunnen am Schöpfen war, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die in das ewige Leben weitersprudelt. Also Jesus hat gesagt, wenn ihr wirklich leben wollt, haltet euch an mich. Und wenn ihr jenseits der Todeslinie auch in der Herrlichkeit bei Gott weiterleben wollt, haltet euch an mich. Es gibt eine Auferstehung der Toten und ihr entscheidet, werden wir sie mit Gott oder ohne Gott verbringen, bei Gott im Himmel verbringen oder ohne Gott in der ewigen Gottesferne verbringen. wenn ihr bei Gott sein wollt, dann geht an mir kein Weg vorbei. Steiler Anspruch, den Jesus da an dieser Stelle stellt. Es gibt viele Menschen, die sind ja auf der Suche nach Werten, nach Orientierung. Die fragen sich, ja, worauf kann ich mich im Leben wirklich verlassen? Wer kann mir sagen, was im Leben wirklich gilt? Wie das Zusammenleben gelingt? Ob es ein Leben nach dem Tod gibt? All diese Fragen beschäftigen uns ja. Jesus hat damals gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, tappt nicht im Dunkeln, sondern hat das Licht und in ihm das Leben. Also Jesus selber hat gesagt, wenn ihr Orientierung für euer Leben sucht, wenn ihr ja im Grunde genommen Maßstäbe auch sucht, nach dem euer Leben gelingen kann, fragt mich. Ich kann euch von Gott her sagen, was eurem Leben wirklich gut tut. Das andere, ich habe es schon angedeutet, dass natürlich Jesus auch auf die Frage geantwortet hat, was denn nach dem Tod kommt. Und Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, also in sein Leben aufnimmt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, der wird niemals sterben. Also Jesus sagte im Grunde genommen, ich habe auch den Schlüssel über den Tod. Natürlich stirbt jeder Mensch, keine Frage. Jesus sagt, aber jeder wird auch jenseits der Todeslinie wieder auferweckt werden. Auch das ist keine Frage. Und dann wird sich entscheiden, komme ich zu Gott oder komme ich fern von Gott in die Gottesferne, andere Begriffe, die Sie vielleicht kennen, Hölle, ewige Verdammnis, Teufel, sind alles Begriffe, die die gleiche Wirklichkeit, nämlich die ewige Gottesferne beschreiben. Und die Bibel sagt, das ist einfach furchtbar, weil das ein Leben ist, ohne leben zu können. Aber man muss leben. Und es macht auch keinen Sinn dort, aber es hört nicht auf. Also das Furchtbarste, was man sich überhaupt vorstellen kann, das bedeutet es, in Ewigkeit ohne Gott zu leben. Und Jesus sagte an dieser Stelle schon, ich bin die Auferstehung und das wahre Leben. Wenn ihr euch an mich haltet, habt ihr im Leben Werte und jenseits der Todeslinie nehme ich euch an die Hand und bringe euch in die ewige Herrlichkeit des Vaters. Jesus hatte ja auch einige Jünger, die ihm begleitet haben, Leute, die ihm nachgefolgt sind. Und der eine von ihnen sagte mal, der Philippus, Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater lebt in mir. Das ist, denke ich, so eine Stelle, die nochmal so richtig zugespitzt auch deutlich macht, wie sehr Jesus sich in einer Identität mit dem lebendigen Gott verstanden hat. Aber damit nicht genug. Eines Tages kommen ein paar Freunde zu Jesus und die bringen einen auf der Trage und der ist gelähmt. Das Erste, was Jesus zu ihm sagt, ist, dir sind deine Sünden vergeben. Da würden wir sagen, jetzt hat er irgendwie die falsche Begriffskiste erwischt, das nützt dem ja nichts. Bei den Juden war das ganz anders. Die Juden haben sofort gesagt, Moment mal, Menschen von ihrer Schuld freisprechen, das kommt nur Gott zu. Wenn Jesus einem, der da auf der Trage liegt, sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann sagt er damit, dass er im Namen und in der Autorität Gottes unterwegs ist. Und da haben die sofort alle Alarmanlagen gingen bei denen an, weil wer das in Israel in der Zeit behauptete, der machte sich des Todes schuldig. Also der hat es sein eigenes Todesurteil gesprochen. Und Jesus sieht das auch und sagt zu denen, damit ihr seht, dass ich in der Vollmacht Gottes unterwegs bin, sage ich zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der Gelähmte stand auf, nahm sein Bett und ging nach Hause. Und damit hat Jesus nochmal deutlich gemacht, tatsächlich, er ist der, der Sünden vergeben kann. Und vielleicht kennt ihr den christlichen Schriftsteller C.S. Lewis. Der hat ja diese Narnia-Sagen, Narnia-Filme, die es ja im Moment da auch gibt, dann letztlich so in der Literatur verfasst und die Grundlagen dafür geliefert. Und man fragt sich ja, wie kommt Jesus dazu, Menschen eigentlich Sünden zu vergeben? Und er hat dazu ein paar ganz interessante Anmerkungen gemacht, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich finde, sie helfen einem sehr gut zu verstehen, wie Jesus dazu kommt, Sünden zu vergeben. Außer wenn hier Gott spricht, ist das so absurd, dass es schon wieder komisch ist. Wir alle können verstehen, wenn jemand Dinge vergibt, die ihm angetan wurden. Sie treten mir auf den Fuß und ich vergebe ihnen. Sie stehlen mein Geld und ich vergebe ihnen. Aber was sollen wir mit jemandem anfangen, den niemand auf den Fuß getreten ist und der nicht bestohlen wurde, aber der ihnen verkündet, ich vergebe ihnen, dass sie anderen auf den Fuß getreten sind und deren Geld gestohlen haben? Albern und dumm wären noch die wohlwollendsten Bezeichnungen für ein solches Verhalten. Doch ist das genau das, was Jesus getan hat. Er verkündete den Menschen, ihre Sünden seien vergeben, ohne die dadurch Geschädigten um ihre Meinung zu fragen. Ohne zu zögern nahm er die Rolle dessen ein, der am stärksten betroffen war, nämlich des Hauptgeschädigten. Das gibt nur dann einen Sinn, wenn er in der Tat jener Gott ist, dessen Gesetze gebrochen wurden und dessen Liebe durch jede einzelne Sünde verletzt wird. Im Munde eines anderen, der nicht Gott ist, würde solche Worte eine derart unglaubliche Dummheit und Einbildung darstellen, dass sie ihresgleichen in der Geschichte der Menschheit suchen. Also C.S. Lewis macht an der Stelle im Grunde genommen deutlich, dass er sagt, wenn Jesus den Menschen im Grunde genommen ihre Schuld vergibt, ohne die Geschädigten zu fragen, macht das nur einen Sinn, wenn letztlich dahinter der lebendige Gott steht, der diese Menschen geschaffen hat. Wenn Gott dahinter steht und sagt, hör mal, das ist nicht in Ordnung, dass du eines meiner Geschöpfe, das ich mit genauso viel Sorgfalt geschaffen habe wie dich, dass du dem wehtust. Das betrachte ich als persönliche Verletzung meiner Sphäre, die mir zusteht, die ich geschaffen habe. Du kannst nicht einfach meine Menschen schädigen. Und wenn Jesus das einem Menschen vergibt, dann darf er das eben deswegen tun, weil letztlich er der ist, der ja alle Menschen geschaffen hat. Also er macht sich im Grunde genommen, wenn wir aneinander schuldig werden, zum Hauptgeschädigten und sagt, klar verletzt ihr Menschen. Und da muss man immer auch gucken, wie man das wieder in Ordnung bringt hinterher und auf die Reihe bekommt. Das ist dann die zweite Aufgabe auch. Aber es geht natürlich erst einmal auch darum, den Hauptgeschädigten mit dem wieder klarzukommen, dass er das mir da auch vergibt, dass ich an anderen so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe. Jesus verstand sich also als in einer Identität mit Gott und deswegen auch als berechtigt, Sünden zu vergeben. Und Jesus lud die Menschen sogar ein, ihre Schuld bei ihm abzugeben. Und ich möchte Ihnen noch eine Aussage auch Jesu vorlesen, wo das nochmal sehr zugespitzt deutlich wird, im Angesicht der Feinde Jesu, wo Jesus nochmal sagt tatsächlich, dass er in einer Identität mit Gott ist. Und zwar, wir gehen ja auf Karfreitag zu, fragt dort einer der führenden geistlichen Leute in Israel, bist du Christus, der versprochene Retter, der Sohn Gottes? Jesus sagte, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt. Da zerriss der oberste Priester sein Gewand und sagte, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt es selbst gehört, wie er Gott beleidigt hat. Wie lautet euer Urteil? Einstimmig erklärten sie, er habe den Tod verdient. Bei den Juden, wie gesagt, verdiente jemand den Tod, der sich selbst für Gott ausgab. Jesus hat also angesichts der seiner schärfsten Kritiker und Gegner daran festgehalten, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Und als einer seiner Nachfolger, die länger mit ihm unterwegs waren, mal vor ihm auf die Knie geht und ihn anerkennt als Gottes Sohn und sagt, mein Herr und mein Gott, da sagt Jesus Folgendes zu ihm. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus wunderte sich im Grunde genommen an dieser Stelle, dass einer seiner Nachfolger tatsächlich noch Zweifel daran hatte, dass er in einer Identität mit Gott ist, obwohl er 3 Jahre mit ihm unterwegs war und die Wunder gesehen hat, die Jesus getan hat und eben auch die Worte gehört hat, die Jesus gesprochen hatte. Es macht aber noch etwas deutlich. Dieser Nachfolger Jesu, der hieß Thomas, dieser Thomas, den sagt Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Also Jesus unterstellt damit, man kann durchaus auch glauben, ohne Jesus leibhaftig zu sehen. Das bedeutet, Jesus hat offensichtlich die Möglichkeit, uns sich auch anders mitzuteilen als nur optisch oder akustisch. Und das ist natürlich ein spannendes Thema und wir werden in diesem Kurs diesem Thema natürlich nachspüren, wie kann ich denn diesem Gott begegnen, wenn ich ihn weder sehe noch akustisch höre. Und da wird sicherlich, ist es natürlich logisch, dass auch die Bibel da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Wenn wir das mal zusammenfassen, so als Fazit, Jesus behauptete von sich also, der Sohn Gottes zu sein. Nun, ich meine, das kann Jesus ja behaupten, aber wir haben ja auch in psychiatrischen Anstalten Leute, die behaupten beispielsweise, sie sei Nero oder sonst wer, sonst eine Größe. Das heißt, sein Anspruch muss ja noch nicht unbedingt wahr sein. Und ich möchte mit euch mal einfach durchspielen, was dieser Anspruch denn bedeuten kann. Und ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten dazu. Das erste ist, wenn wir fragen, wer ist Jesus, dass wir sagen, jawohl, er ist Gott. Wenn er Gott ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Nämlich entweder, ich sage, gut, er ist halt Gott, na und, geht mich nichts an und ich will mit ihm auch nichts weiter zu tun haben und ich lehne ihn ab. Oder aber ich sage, Moment mal, wenn er wirklich Gottes Sohn ist und wenn er tatsächlich auf diese Welt kam und wenn wir Menschen tatsächlich vor Gott schuldig werden und wenn wir tatsächlich Vergebung Gottes brauchen und wenn es tatsächlich nach dem Tod weitergeht und ich hier und heute in meiner Beziehung zu Jesus darüber entscheide, ob ich die Ewigkeit mit Gott oder in der ewigen Gottesferne verbringe, dann muss ich mich mit diesem Jesus beschäftigen. Und ich entscheide mich dafür, mein Leben ihm wirklich zu öffnen. Wir werden darüber nachdenken, was das zu bedeuten hat dann auch und was das im Alltag bedeutet. Es kann aber auch sein, das ist nicht wahr. Jesus hat das zwar behauptet, aber es stimmt nicht. Dann gibt es meiner Ansicht nach zwei Möglichkeiten. Das eine ist, er wusste es, aber dann hat er uns alle mächtig verladen. Weil dann hat er in bösartiger Weise gelogen und uns betrogen. Und er war ein ziemlicher Narr, weil er genau für diese Aussage am Ende gekreuzigt worden ist. Er hat genau für diese Aussage mit seinem Leben bezahlt. Und das andere ist, er war nicht Gott, aber er hat es nicht gewusst. Dann war er ein Wahnsinniger. Ich meine, es gibt einen Haufen solcher Leute, die behaupten, was zu sein, was sie am Ende nicht sind. Und da sagen wir, okay, die Jungs brauchen richtig Hilfe. Völlig zu Recht. Gut, wir wollen jetzt natürlich dem nachspüren, wie berechtigt ist das denn, was Jesus hier eigentlich behauptete? Welche Belege sprechen für seinen Anspruch? Und ich möchte euch einfach so ein paar Indizien da noch nennen, die meiner Meinung nach dafür sprechen. Das erste ist die Lehre Jesu. Wer mal das Neue Testament liest, wer zum Beispiel insbesondere auch die Bergpredigt liest, der wird feststellen, das ist das eigentlich das einzigartigste und wunderbarste, was je fürs zwischenmenschliche Miteinander und fürs ethische Miteinander jemand gedacht und gesagt hat. Jesus plädiert in der Bergpredigt für einen ehrlichen, friedevollen und liebevollen Umgang miteinander. Er hat zum Beispiel diesen Satz geprägt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Stellt euch mal vor, der Satz würde Tag für Tag von allen Menschen gelebt. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das wäre geil, oder? Der ganze Rüstungsetat könnte sofort in völlig andere Projekte gelenkt werden. Weil wer beschießt sich schon gegenseitig, also sich selbst mit einem Panzer oder so, ne? Macht ja im Normalfall doch niemand. Also, es wäre genial. Nur mal als kleine Kostprobe, was Jesus gelehrt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Letztlich bildet zum Beispiel auch die 10 Gebote, die Jesus ja aufgegriffen hat im Neuen Testament und hat sie nochmal vertieft letztlich, bilden die Grundlage für unsere gesamte westliche Zivilisation. Jemand hat gesagt, es gibt, ich glaube, 4 Millionen oder 4 Milliarden Gesetze, die eigentlich nichts anderes tun, als die 10 Gebote erläutern. Also, wenn man nach den 10 Geboten leben würde, dann merkt man auf einmal tatsächlich, unsere gesamte Zivilisation beruht letztlich genau auf diesen 10 Geboten. Oder beobachtet einfach mal die Fortschritte, die wir Menschen in den letzten 2000 Jahren auf allen möglichen Gebieten des Lebens gemacht haben. In der Technik, in der Wissenschaft, beim Wohlstand. Aber was die Ethik angeht, die Jesus gelehrt hat, sagt jeder, der sie sich heute vergegenwärtigt, das ist nach wie vor immer noch der Hammer. Es ist unübertroffen immer noch das Beste, was je zu unserem Leben im Blick auf Ethik geschrieben, gesagt und verfasst wurde. Und man muss sich dann überlegen, hört sich das wirklich nach den Worten eines psychisch durcheinander geratenen Menschen an? Das Zweite, wenn man guckt, was Jesus gemacht hat. da wo Jesus war, war es nie langweilig. Das ist so, wenn ich mal diese Evangelienberichte lese im Neuen Testament, ihr könnt es gerne mal so parallel vielleicht machen, fangt also in der Bibel nicht vorne an. Die Bibel hat ja zwei Teile, ne? Erste nennt sich Altes Testament, zweite nennt sich Neues Testament. Altes Testament, erster Teil ist ein bisschen dicker, nimmt ungefähr die zwei Drittel der Bibel ein. Neues Testament ein bisschen dünner, letztes Drittel. Am Anfang vom letzten Drittel kommt Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die sogenannten vier Evangelien, sind nichts anderes als Beobachtungsberichte, was hat denn Jesus gemacht und gesagt. Und ich empfehle immer mit dem Lukas-Evangelium anzufangen, weil Lukas hatte einen Freund, der hieß Theophilus, und er hat dieses Evangelium letztlich für diesen Theophilus geschrieben, der kein Jude war, der also einen Hintergrund hatte, wie die meisten zumindest, nehme ich mal an, von uns, der also in den biblischen Schriften nicht zu Hause war, und er hat gesagt, ich erzähle dir jetzt einfach mal, was mit Jesus so auf sich hatte. Und das macht das für mich immer so spannend, da nochmal wieder reinzugucken. Und da merkt man, egal wo Jesus war, es war immer etwas los. Einmal war er auf einer Hochzeit, war der Wein alle. Sagt Jesus, sagt die Mutter von Jesus, hör mal, die haben keinen Wein mehr. Sagt er, halt die Füße still, meine Zeit ist noch nicht gekommen, kommt alles zu seiner Zeit. Dann sagt er den Dienern, füllt mal eben hier 600 Liter in Fässer und mit Wasser und bringt das dann dem Mundschenk, dem Küchenverwalter. Die Jünger machen das und denken, na, da werden wir uns wahrscheinlich eine Abfuhr einholen. Aber sie machen das, also diese Diener von der Hochzeit füllen das Wasser in den Becher, bringen es dem Mundschenk, und der sagt, kaum zu glauben. Wieso lässt der Bräutigam den besten Wein bis zum Schluss? Normalerweise gibt man dem am Anfang und nachher ein bisschen den Fusel, wenn sie alle schon so einen gleichen Schatten haben, ne? Also Jesus verwandelt dieses Wasser in Wein, weil er einfach dem Bräutigam dort helfen will. Aus der Verlegenheit heraus. Oder ein andermal, Jesus hat etwas länger gepredigt und dann sitzen da 5000 Leute, also nur Männer, dann kamen die Frauen noch dazu, die Kinder noch dazu, 15.000, 20.000 Leute, und Jesus versorgt die mit Essen, mittels von 5 Broten und 2 Fischen. Er bittet Gott quasi um Vermehrung, und wir lesen, alle werden satt. Keiner mit knurrendem Magen nach Hause gegangen. Phänomenal, also da wäre ich schon gern dabei gewesen. Oder als Jesus mit seinen Nachfolgern, mit den Jüngern mal auf einem See war, gab es plötzlich einen Riesensturm, das, wie der Götz eben erzählt hat, ne, die Wellen schlagen ein ins Boot, und die Jünger, wobei da richtig erfahrene Seeleute dabei waren, haben gedacht, so, das war's jetzt. Und sie sagen, Herr, hilf! Und Jesus beruhigt das Wasser, stillt den Sturm, alles ist ruckzuck ganz, ganz ruhig. Und alle sagen, gibt's doch gar nicht, wie macht ihr das? Und so könnte man jetzt fortfahren, seine Taten waren einfach phänomenal. Dazu ist auch noch zu ergänzen, er hat außergewöhnliche Heilungen vollbracht. Blinde konnten sehen, Taube wieder hören, Stumme wieder reden, Gelähmte gehen, Tote standen auf, und er hat Menschen sogar auch von negativen Mächten befreit. Das alles sind Dinge, die schon, meine ich, dafür sprechen, dass er tatsächlich der Sohn Gottes war. Oder wenn man seinen Charakter anguckt. Jesus war ein Beispiel von Selbstlosigkeit, ohne Selbstmitleid zu haben. Für Demut, ohne dabei schwach zu wirken. Für Freude, die aber nicht auf Kosten anderer ging. Und selbst Kinder fühlten sich von ihm unglaublich geliebt und angezogen. Und überhaupt war seine grenzenlose Liebe das, was die Menschen damals faszinierte und was sie an ihm begeisterte. Und er ging gerade auch auf die zu, wo alle anderen einen Bogen drumherum machten. Prostituierte, Betrüger. Jesus sagte, gerade die brauchen die Hilfe Gottes für ihr Leben. Und deswegen hat er sich ihnen auch nicht verschlossen. Jesus selber sagte einmal, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Würden wir zustimmen? Wenn man jetzt bei Jesus guckt, für wen ist er denn eigentlich alles gestorben? Wir werden uns beim nächsten Mal über dieses Thema unterhalten. Dann stellt man fest, Jesus ist nicht nur für seine Freunde gestorben, er starb sogar für seine Feinde, stellvertretend, hat sich für sie geopfert. Ja, vielleicht mal das dazu zunächst. Dann, wenn wir nochmal gucken, auch in den ersten Teil der Bibel hinein, die Vorhersagen Jesu, die Vorhersagen über das Leben Jesu. Es gibt es eigentlich nirgendwo in der Antike, oder es gibt es nirgendwo in der Antike das Phänomen, dass ein Geschehen in der Zukunft angekündigt wurde, das auch dann genau so eingetroffen ist. Bei Jesus schon. Über 700 Jahre vor seiner Geburt reichen die Prophezeiungen zurück. Und darunter sind zum Beispiel 29 Prophezeiungen, die alle einen und denselben Tag meinen, nämlich Jesu Todestag. Jetzt kann man dann ja noch sagen, okay, das hat er so eingestielt, dass das am Ende genau passte. Da konnte er ja so ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Gebe ich Ihnen recht, bei 29 muss er natürlich schon ziemlich genau getimt haben und so weiter. Aber theoretisch denkbar. Nur, dieses Argument versagt natürlich, wenn es um seinen Geburtstag geht. Und da gibt es genauso für Prophezeiungen. Es wurde vorhergesagt, in welchem Ort Jesus geboren wurde. Und es wurde auch vorhergesagt, zum Beispiel, dass er als Kind nach Ägypten würde fliehen müssen. Und das ist schon 701 vor Christus durch den Propheten Micha beispielsweise, der Geburtsort, vorhergesagt worden. Und so gibt es 300 solcher Prophezeiungen im ersten Teil der Bibel, die über das Leben Jesu gehen und die tatsächlich alle auch eingetroffen sind. Ein weiteres Indiz ist seine Auferstehung von den Toten. Die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten ist ja das Kernstück des christlichen Glaubens. Also wenn es die nicht gäbe, könnten wir ja nicht an Jesus glauben, weil dann wäre es ja nur ein Denken an einen großen Toten, sage ich mal, ne? Also wir könnten keine Beziehung zu Jesus aufbauen, wenn er nicht auferstanden wäre. Das heißt, an der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist oder wenn es keine Tatsache ist, das entscheidet darüber, ob wir glauben können oder ob wir nicht glauben können. Weil an einen Toten zu glauben, das bringt es einfach nicht. Das hat keinen wirklichen Nutzen. Und von daher muss man natürlich gucken, gibt es Belege für die Auferstehung Jesu? Es gibt so viele Belege dafür, dass wir jetzt im Grunde genommen nochmal einen eigenen Abend einschieben müssten. Aber dann würde der Kurs ja noch länger. Ne? Also spare ich mir das und mache kleine Abkürzungen. Ich gebe Ihnen nur so ein paar Winke zu der Thematik mit. Belege für die Auferstehung Jesu. Wenn Jesus auferstanden ist, muss das Grab ja leer gewesen sein. Das Grab war ja auch leer. Aber die Frage ist, warum war es denn leer? Und jetzt gibt's Leute, die sagen, ja, das war halt so, dass Jesus am Ende nicht wirklich tot war, sondern der ist dann im Grunde genommen, nachdem er dort in diesem Grab lag, dann hat er wieder neue Kraft geschöpft und neue Kraft empfangen und dann hat er sich aus diesem Grab befreit. Vielleicht haben Sie diesen Film gesehen, Die Passion Jesu. Da wird ja so ein bisschen was über die Kreuzigung Jesu und über das Auspeitschen, die Auspeitsch-Art und Weise der Römer deutlich. Also wie die mit Peitschen, mit Lederriemen, an denen vorne Zähne dran waren, hat man dann die Leute am blanken Rücken ausgepeitscht. Und zwar gab es da ja dann mehrere solcher Lederriemen. Das war also nicht nur immer so ein Schlag, sondern da hat es regelrecht jedes Mal gehagelt auf den Rücken. Und davon hat Jesus ja ordentlich einstecken müssen. Das hat ihm also buchstäblich die Haut vom Körper gezogen. Danach hat Jesus 6 Stunden am Kreuz gehängt. Danach ist er ins Grab gelegt worden. Und die Gräber waren so konstruiert, dass davor Grabsteine waren, die liefen in einer Rinne, man musste dann den Keil wegziehen und dann ist dieser große Grabstein vor dieses Grab gerollt. Das waren solche Felsengräber und damit war das verschlossen. Diese Grabsteine wogen 1 bis 1,5 Tonnen. Das heißt also, nachdem Jesus ausgepeitscht worden ist, dann noch 6 Stunden am Kreuz hing und ins Grab gelegt worden ist, hat er sich danach wieder so bekrabbelt, das ist die Theorie, dass er alleine diesen 1 bis 1,5 Tonnen schweren Stein gegen die Laufrichtung bergauf geschoben hat, um sich zu befreien. Das müssen Sie jetzt selber entscheiden, wie glaubwürdig das für Sie klingt. Für mich klingt das eher unwahrscheinlich. Auf die Unterstützung seiner Jünger konnte er in dem Moment nicht mehr bauen. Die hielten ihn tatsächlich für tot am Kreuz. Und das hatte mit folgender Sache zu tun, dass nämlich als Jesus am Kreuz hing, da ist dann am Schluss noch einer gekommen von den Soldaten, hat ihm eine Lanze in die Seite gestochen und dann beschreibt Johannes das, der wusste noch nicht, was das bedeutet. Wir wissen es heute aus medizinischen Gründen, dass dort eben das Blut und das Wasser ausgetreten ist. Und heute wissen wir aus medizinischer Sicht, wenn Leute gestorben sind, dass sich eben das Blut teilt in Serum und in diese roten Blutkörperchen. Und das gibt eben diese beiden Farben, die da rauslaufen. Mit anderen Worten, genau an der Stelle beschreibt Johannes, ohne es zu wissen, dass Jesus am Kreuz wirklich tot war. Und danach ist er auch erst abgenommen worden und danach ins Grab gelegt worden. Er müsste also tatsächlich dann an dieser Stelle, müsste dann alles nicht stimmen. Aber die Augenzeugen belegen das Gegenteil. Eine zweite Theorie besagt, ja gut, dass Jesus selber sich befreit hat, ist tatsächlich unwahrscheinlich, aber seine Jünger, die könnten ihn doch gestohlen haben. Und da sagte ich Ihnen eben schon, das scheidet auch aus, weil die Jünger jegliche Hoffnung verloren haben. Unter den Jüngern waren ja zum Beispiel auch ein Judas, das war ein Freiheitskämpfer. Und der hatte gehofft, Jesus würde den Römern eins auf die 12 geben und die aus dem Land Israel verjagen und endlich das Reich Israel wieder aufbauen. Und er war total enttäuscht, dass Jesus das nicht machte. Und dieser Judas, das war eben solch ein Freiheitskämpfer. Und als der natürlich Jesus am Kreuz sah, hat er gedacht, jetzt ist fertig. Und als die anderen Jünger Jesus da am Kreuz verbluten sahen, wie er vorher ausgepeitscht war, haben sie gesagt, jetzt ist fertig. Von Jesus können wir nichts mehr erwarten. Und dann haben sie ihn ja auch gemeinsam beerdigt. Also, dass die Jünger dann hingehen und Jesus da aus dem Grab herausholen, das ist, glaube ich, scheidet wohl auch aus. Zumal viele genau für diese Behauptung, dass Jesus auferstanden ist, her mit dem Leben bezahlt haben. Hätten die Jünger Jesu Leichnam gehabt, hätten sie ihn spätestens an der Stelle jedenfalls vorgeholt und hätten gesagt, war alles nicht so gemeint, hier ist er. Also er ist ja gar nicht auferstanden, wir haben euch veräppelt. Ne? Spätestens in dem Moment hätte man ja dann die Konsequenz gegriffen. Die Behörden ist eine andere Auffassung, die Behörden hätten Jesus dann doch gestohlen. Aber die Behörden waren genau an einem toten Jesus interessiert. Wenn die den Leichnam Jesu gehabt hätten, dann hätten sie ihn so schnell wie möglich der Öffentlichkeit präsentiert, weil sie das wäre das einzige Argument gewesen, dem nun entstehenden christlichen Glauben, der sich ja dann sehr schnell in den nächsten 200 Jahren im gesamten Mittelmeerraum verbreitet hat, entgegenzuwirken. Das einzige Mittel wäre gewesen zu sagen, wir haben den toten Jesus. Er ist nicht auferstanden. Glaubt das bitte nicht. Aber niemand hatte den toten Jesus, auch die Behörden eben nicht. Dagegen gibt es eine Stelle im Neuen Testament, verschiedene Stellen im Neuen Testament, in denen Jesus als Auferstandener verschiedenen Leuten erschienen ist. Ich möchte Ihnen eine vorlesen. Da schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt. Danach dem ganzen Kreis der 12. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen. Als Paulus diese Zeilen verfasst im 1. Korintherbrief, ist es etwa das Jahr 55 bis 57 nach Christus. Der Tod Jesu ist also maximal und auch seine Auferstehung 27 Jahre her. Das heißt, die erwähnten Augenzeugen können also durchaus leben. Und das sagt Paulus ja auch, von denen einige noch leben. Im Grunde genommen fordert er seine Zuhörer auf, wenn ihr die Adresse von Augenzeugen haben wollt, fragt mich, ich hab sie. Und dazu berichtet uns das Neue Testament an vielen anderen Stellen, wie Jesus auch anderen Leuten erschienen ist. Würde man jedem, der Jesus als Auferstandenem begegnet ist, eine 15-minütige Redezeit vor Gericht einräumen, würde diese Gerichtsverhandlung 129 Stunden dauern. Also 129 Stunden käme alle 15 Minuten ein anderer rein und würde davon erzählen, wie ihm der auferstandene Jesus begegnet ist. 129 Stunden, praktisch eine ganze Woche. Sir Edward Clarke ist britischer Richter am obersten Gerichtshof gewesen und er sagte einmal über diesen Ostertag, also diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, für mich ist die Beweislage überzeugend. Also er sagt als Richter, wenn das in meinem Gerichtssaal passieren würde, dann würde ich sagen, jo, Jesus muss auferstanden sein, es kann nicht anders sein. Betrachten wir noch ganz kurz die unmittelbaren Auswirkungen. Seit damals haben Millionen und Abermillionen, das wollte ich Ihnen auch nochmal von dem Wissenschaftler Michael Green ganz kurz eine Passage vorlesen, der diese Auswirkungen beschreibt. Die Kirche, die mit einer Handvoll ungebildeter Fischer und Zöllner begann, nahm in den nächsten 300 Jahren die gesamte damalige bekannte Welt im Sturm. Es ist die absolut erstaunliche Geschichte einer friedlichen Revolution, die in der Weltgeschichte ihresgleichen sucht. Sie ereignete sich, weil Christen zu Menschen, die auf der Suche waren, sagen konnten, Jesus starb nicht nur für dich, er lebt. Du kannst ihm persönlich begegnen und dich selbst von der Wirklichkeit dessen überzeugen, wovon wir reden. Und das taten die Menschen und schlossen sich dann der Kirche an. Und die Kirche, die mit diesem Ostermorgen geboren wurde, verbreitete sich überall. Also das ist auch einmalig in der Weltgeschichte, dass eine Handvoll relativ ungebildeter Menschen eine Revolution einleitete, die binnen 300 Jahren die gesamte bekannte Welt damals erreichte und die ja nun wirkt bis heute. Und seit damals haben Millionen und Abermillionen Menschen den auferstandenen Jesus persönlich erlebt auch. Sichtbare Erscheinungen hat Jesus offensichtlich seit seiner Auferstehung damals und seiner Rückkehr zum Vater in den Himmel beendet. Und trotzdem erleben ihn Menschen immer wieder neu. Und ich bin auch einer von denen, die gesagt haben, jawohl, Jesus ist mir persönlich auch begegnet. Und ihr werdet gleich in den Kleingruppen auf Menschen treffen, die sagen, ja, mir ist Jesus auch persönlich begegnet. Ich habe ihn in mein Leben aufgenommen und das sind die Gründe, in der Form ist Jesus mir begegnet. Und da könnt ihr gerne auch nachfragen, wie war das denn bei euch und was ist für dich das Überzeugende an Jesus? Ich will aber, bevor wir in diese Gruppen gehen, einfach nochmal zusammenfassen, was wir heute Abend uns erarbeitet haben. Jesus behauptete, Gottes Sohn zu sein. Entweder ist das die Wahrheit oder es ist Hochstapelei oder es ist Geistesverwirrtheit. Wenn wir uns die Erfüllung der 300 Prophetien vor Augen halten und uns seine Lehre ansehen, wenn wir uns seinen liebevollen Charakter vergegenwärtigen und seine vielen Wundertaten und dazu noch die Tatsache nehmen, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist, ist es da wirklich glaubhaft, Jesus als Hochstapler oder Geistesverwirrten zu betrachten? Das mal so als ersten Wink in diesen Kurs hinein zu Jesus, und dafür werden wir uns Zeit nehmen, diese Frage zu beantworten. Erstmal bis hierher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das ist ja auch nicht einfach so spät am Abend, ne? Toll, dass ihr so toll dabei geblieben seid und dabei wart gedanklich. Ich habe mir das mit den Gruppen jetzt mal wie folgt gedacht. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn sich das jetzt irgendwie finden sollte. Wir haben ja hier so eine kleine Gruppe, die kommt aus Freital. Ich habe gedacht, ihr bildet einfach eine Gruppe, ne? Das ist das Einfachste und ich zeige euch auch gleich dann den Raum, wo ihr euch treffen könnt. Und dann habe ich eine andere Regelung getroffen, habe einfach gedacht, wer 26 Jahre und jünger ist, der geht mit dem Tobias in die Kleingruppe. Und zwar kommen da auch noch ein paar dazu, das werdet ihr dann im Laufe der Zeit auch noch merken. Auch unsere Mitarbeiter sind heute noch nicht alle da, auch bei euch kommen da noch zwei dann dazu. Aber ihr wärt dann schon mal eine Gruppe und alle, die 27 oder älter sind, die können mit dem Manfred und mit dem Bringfried zusammen in eine Gruppe gehen. Und dann, denke ich, könntet ihr miteinander vielleicht eine Ebene dadurch haben und finden, auf der ihr gut miteinander euch austauschen könnt. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr macht dann auch in den Gruppen Schluss, wie gesagt, spätestens um 9:45. Heute Abend ist sicherlich erstmal mehr so ein sich gegenseitig wahrnehmen und austauschen, erstes Austauschen. Was hat uns vielleicht auch bewogen, hierher zu kommen? Was sind die Erwartungen? Das hilft uns ja auch, diesen Kurs so zu gestalten, dass ihr davon profitieren könnt. Vielen Dank schon mal für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche, 19 Uhr. Ihr könnt auch durch diese Tür kommen. Ich bin nicht immer sicher, ob die hier auf ist, aber die machen wir immer auf für euch, sodass ihr da rein und hoffentlich nachher auch wieder rausgehen könnt. Ne? Doch, das schafft ihr. Vielen Dank. Und dann jetzt einfach noch eine gute Zeit in den Gruppen. Die Gruppenleiter gehen euch einfach voran. Und ich möchte auch nochmal sagen, wenn jemand vielleicht auch im Lauf des Kurses mal ein persönliches Gespräch sich wünscht unter vier Augen, das ist der Grund, warum ich in keiner Gruppe bin. Ich halte mich einfach jeden Abend in dieser Kleingruppenzeit bereit für Rückfragen persönlicher Art, wenn jemand vielleicht da mal einfach unter vier Augen reden will. Dürft ihr gerne in Anspruch nehmen. Okay.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.